Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mach mal lauter, Jungenarbeit auf die Ohren, dem Podcast der LAG Jungenarbeit Baden-Württemberg. Wir reden hier zwanglos über Themen der Jungenarbeit und der geschlechterbewussten Pädagogik und laden uns dazu spannende Gäste ein. Ich bin Michael Schirmer und werde euch auf dieser auditiven Reise begleiten. Und nun geht's los mit dem heutigen Thema.
Premiere mit unserem ersten Podcast, Benni. Wir zwei sitzen hier im Studio der oder im Bürostudio der LAG Jungenarbeit und freuen uns darauf, miteinander über Jungenarbeit in den Austausch zu kommen und so ein bisschen das Feld mal abzuklappern, was Jungenarbeit für uns auch jeweils bedeutet, warum wir das machen. Benni, du bist nicht umsonst Bildungsreferent bei der LAG Jungenarbeit. Wie bist du dazu gekommen zur Jungenarbeit?
Nee, es ist tatsächlich so, ich werde bezahlt, ich bin nicht umsonst hier. Ich kriege ein Gehalt für den Job. Zur Jungenarbeit bin ich fast schon eigentlich, wenn man es jetzt böse formuliert, klassisch gekommen. Ich habe damals bei einem großen Träger in Stuttgart gearbeitet und wir wurden angefragt von dem Bereich der Hilfen zur Erziehung, dass sie eben sehr viele Jungs hätten, die vor allem vaterlos aufwachsen und eben Probleme machen. Und daraufhin hat da praktisch der Bereich, in dem ich damals tätig war, haben wir ein Angebot zusammengeschustert, wo es eben darum ging, mit diesen Jungen pädagogisch zu arbeiten. Aus dem Grund haben wir dann auch geguckt, okay, wir müssen uns halt auch qualifizieren. Und so bin ich damals dann halt auch auf die Fortbildung und überhaupt erst die LAG Jungenarbeit gestoßen. Die kannte ich davor nämlich noch nicht. Und habe dann die Fortbildung eben zum Jungenarbeiter gemacht in einem der, weiß nicht mehr genau, einen der ersten drei Durchgänge. Und habe praktisch während des Tuns dann auch mit der Jungenarbeit oder mit dieser Jungengruppe für die Hilfen zur Erziehung angefangen und habe eben genau das gemacht, wovon ich heute nicht mehr überzeugt bin, aber was leider immer noch oft passiert, nämlich Jungenarbeit damit zu begründen als Präventionsangebot.
Da will ich gerne einsteigen, genau, das ist der Klassiker. Jungenarbeit gleich Gewaltprävention. So wird es oft verstanden. Es wird immer dann nach Jungenarbeit gerufen, wenn Jungs sich in einer Weise, in Anführungsstrichen problematisch, nicht konform, schwierig verhalten. Darauf bist du eingestiegen, aber heute siehst du das ein ganzes Stück weit kritisch.
Ja, also durchaus. Natürlich habe ich damals so angefangen, weil ich es auch vielleicht nicht besser wusste oder weil ja durchaus viel immer auch Prävention ist. Jetzt nicht ausschließlich Gewaltprävention, sondern wirklich eher auch Prävention im klassischen Sinne, also dass man irgendein gesellschaftlich oder persönlich schädliches Verhalten ändern möchte. Heute sehe ich das sehr, sehr kritisch, weil es ja praktisch so ein Stück weit das Problem auch der Zeit darstellt, dass anscheinend oder manchmal Männlichkeit per se schon als Problem ist. Und natürlich gibt es problematische Männlichkeit. Und es gibt toxische Männlichkeit und es gibt männliches Verhalten, das unter aller Sau ist und wo es um Machtstrukturen und so geht. Aber darum geht es ja nicht, weil niemand kann was dafür, dass er als Junge geboren wurde. Und für mich ist das halt ein sehr problematischer Ansatz, weil Jungenarbeit ja eigentlich, zumindest auch in meinem Verständnis, Ressourcenarbeit sein sollte. Das heißt, es geht darum, Jungen, vorrangig Jungen, die vielleicht ein sehr eingeschränktes Spektrum von Männlichkeit haben, ein breites Spektrum, ein breites Angebot von Männlichkeit zu öffnen, damit sie Auswahlmöglichkeiten haben. Nicht um sie zu ändern, nicht um zu sagen, so ist ein richtiger Mann und so muss man als Junge sein, weil dann sind wir ja genauso, wie die Gesellschaft das teilweise schon vorgibt, sondern ihnen zu zeigen, hier, es gibt so viele Formen von Männlichkeit und du darfst dir die aussuchen, die für dich stimmig ist, mit der du dich gut und wohl fühlst. Ja? Und eben, damit wir jetzt nicht auf die Idee kommen, das sei wieder alles nur ein individuelles Problem oder so, natürlich auch auf anderen Ebenen dafür zu kämpfen oder eben strukturell zu arbeiten, dass eben diese klassischen Geschlechterbilder, Rollenverständnisse, mit denen Jungen ja auch konfrontiert werden, dass die auch aufgeweicht werden können.
Genau, auf gesellschaftliche Herausforderungen müssen wir unbedingt auch noch zu sprechen kommen, aber gerade auch dieses von dir aufgemachte Thema von Männlichkeitserwartungen, Männlichkeitsanforderungen. Das ist ja nun auch schon eine lange Geschichte, eine lange Debatte darum, Männlichkeitsbilder, traditionelle Männlichkeitsbilder in Frage zu stellen und sich zu öffnen. Denkst du, da hat sich was getan in den letzten 20 Jahren? Und wenn ja, was hat sich da für dich verändert? Oder sind wir nach wie vor dieser großen Herausforderung, sich mit engen Männlichkeitsbildern auseinanderzusetzen und Jungs zu ermutigen und zu unterstützen dabei, wegzukommen von den Klassikern der Männlichkeit?
Ja, ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich glaube, früher war es einfacher, weil da war relativ klar strukturiert, was Männlichkeit ist. Und die Jungen heute haben es noch viel schwieriger, weil Männlichkeit auch gesellschaftlich viel breiter geworden ist. Das heißt, es gibt einen viel breiteren Anspruch, wie man als Mann zu sein hat. Man hat als Mann natürlich stark zu sein und gleichzeitig aber auch schwach sein zu können. Man muss als Mann Gefühle zeigen können, aber man darf bloß nicht gefühlsduselig sein. Man muss als Mann, ja, also auf jeden Fall handwerklich gut drauf sein und begabt sein, aber soll gepflegte Hände dabei haben. Das heißt, das ist ja auch ein bisschen ein Problem von praktisch, das ist eine gesellschaftliche Thematik, alles ist offener und breiter und größer geworden und damit aber auch die Ansprüche, auch bezogen auf Geschlechterrollen, sind sehr viel größer geworden. Das heißt, Jungs haben heute auch einfach ein Stück weit ein Problem, dass auf sie eine gesellschaftliche Anforderung prasselt, die sie gar nicht erfüllen können.
Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Das heißt, die Anforderungen an Jungs sind größer geworden, aber auch die Möglichkeiten sind ja größer geworden für Jungs. Siehst du denn noch Chancen in dieser veränderten Situationen? Also was macht das mit Jungs? Wie verändern sich da Jungs auch für dich? Sind sie nach wie vor unter diesem großen Druck oder ist es eher leichter geworden für Jungs?
Also ich finde, A, kann man es nicht pauschalisieren. Und Chancen werden auch nur dann größer, wenn ich zu einer Personengruppe gehöre, die diese auch nutzen kann. Ja? Natürlich zum Beispiel, ich bleibe jetzt einfach bei einem Thema, das mir sehr wichtig ist, das Thema Medien. Medien bieten eine große Chance, eine Palette oder eine diverse Palette an Männlichkeit kennenzulernen. Wenn ich weiß, wie ich es medienkompetent nutzen kann. Wenn ich es nicht weiß, schränkt es mich eher ein und zeigt mir eben nur eine bestimmte Form wieder von Männlichkeit. Das heißt, ja, auf der einen Seite haben Jungen heute mehr Möglichkeiten, auch mehr gesellschaftlich akzeptierte Möglichkeiten, aber unter der Voraussetzung, dass sie auch Zugang zu diesen Möglichkeiten haben. Und diese soziale Diskrepanz, die finde ich, die ist noch viel größer geworden. Also das erleben wir auch, dass eben praktisch der Abstand zwischen den sozialen Schichten viel, viel größer wird mit der Zeit und dass es einfach für eine bestimmte Personengruppe, und uns erzählen auch bestimmte Jungs, einfach keine Zugangsmöglichkeiten zu bestimmten Ressourcen gibt.
Das heißt, wir sprechen auch über Privilegien oder eben fehlende Privilegien in der Arbeit mit Jungs. Ne? Es gibt eben verschiedene Dimensionen. Das eine ist die auf das Geschlecht, aber wenn wir nur immer auf das Geschlecht gucken, was Junge sein ausmacht, vergessen wir, dass es Zugänge gibt zu gesellschaftlicher Beteiligung oder auch Ausschlüsse. Wo siehst du denn auch das Schwierige, also wo sind auch die Ausschlüsse da oder wo sind auch Zugänge für Jungs?
Der erste Ausschluss ist da, indem ich Jungenarbeit prinzipiell erstmal als Arbeit mit Jungen sehe. Sondern ich finde, Jungenarbeit ist erstmal Jugendarbeit. Ja? Und dann sind sie auch Jungs. Das heißt, wenn ich immer nur diesen jungen Arbeiter, es geht nur um Geschlecht und sonst was, dann blende ich ja einfach aus, dass sie einfach auch Jugendliche sind. Und ich finde, das ist sehr wichtig, weil jugendlich heißt auch, ich bin in einem Stadium der Identitätsbildung. Ich bin dabei, erst herauszufinden, wo ich bin. Und das darf man nie vergessen, weil, um das jetzt mal ganz platt zu sagen, Jungen, die jugendlich sind, sind nicht fertig. Und dann darf ich eigentlich sie auch nicht so behandeln und immer davon ausgehen, das wäre schon alles zementiert, sondern ich muss ihnen auch das Jugendliche erlauben, nämlich das Ausprobieren. Und zum Ausprobieren gehört Fehler machen. Ja, und jetzt habe ich ein kleines Problem, weil ich habe deine Eingangsfrage nicht mehr ganz im Kopf. Kannst du mir nochmal stellen?
Also es geht schon ein Stück die Herausforderungen, die heutigen Herausforderungen von Jungen genauer zu beschreiben im Sinne von Privilegien oder auch fehlende Privilegien. Darum ging es jetzt gerade, ne? Die Frage von sozialer Beteiligung. Wir sprechen oft von den Jungen, und das ist ja sehr undifferenziert, mitunter auch dieser Benachteiligungsdiskurs, Jungen geht es schlecht, weil sie bildungsbenachteiligt sind, weil sie keinen so guten Zugang zu Gefühlen haben, unterschiedliche Herangehensweisen, dieser defizitorientierte Ansatz. Wir versuchen ja eher ressourcenorientiert auch heranzugehen und zu gucken, welche Chancen haben Jungs. Und das jetzt verschränkt mit Privilegien, sind Jungs, du hast ja schon gesagt, die Jungs gibt es nicht, aber lass uns mal konkret gucken, wo sind Privilegien und fehlende Privilegien von Jungs. Dazu gibt es ja einen breiten Diskurs auch.
Also, um jetzt mal ein bisschen zu pauschalisieren, würde ich sagen, prinzipiell hat man als Junge immer ein Privileg, nämlich man ist männlich. Und wir sind noch in einer Gesellschaft, in der es für Männer in vielen Stellen einfacher ist. Oder indem man einfach aufgrund, dass einen die Gesellschaft als Mann liest oder man sich selber dazu zugehört, dass es einem einfacher gemacht wird oder dass man bestimmte Sachen auch eher bekommt, als wenn man jetzt vielleicht weiblich ist. Das ist der eine Aspekt. Und dann, finde ich aber, hört es auch schon auf, weil Zugang zu Privilegien ist sehr vom sozioökonomischen Status auch abhängig. Und zu welchen Ressourcen ich Zugang habe, ist auch ein Stück weit abhängig, zu welchen Ressourcen hat mein Elternhaus, hat mein Nahfeld, mein Sozialraum Zugang. Das heißt, je nachdem, allein schon auf welche Schulform ich gehe, habe ich ja einen Unterschied im Sinne auch wie zum Beispiel, was Männlichkeit angeht, wie viel Prozentsatz männliche Lehrkräfte vor Ort sind oder eben nicht. Und Schule wird auch sehr viel eben vom sozioökonomischen Status entschieden und nicht unbedingt von jetzt der Intelligenz oder dem Bildungsstand der Kinder, sondern eher vom Bildungsstand der Eltern wird das in Deutschland entschieden. Ja, deshalb, ich denke, wenn wir Jungenarbeit so denken im Sinne von, wer hat welchen Zugang, dann müssen wir einfach nur sozialarbeiterisch denken und da kennen wir die Aspekte und wissen, wer wie Zugang hat. Und natürlich gibt es nicht den Jungen, und das ist auch gut so, es gibt ja auch nicht das Kind und den Menschen. Und man muss das Individuum sehen, aber die Gesellschaft sieht Geschlecht nicht im Individuum, sondern Geschlecht noch ist eigentlich als sehr inkludierendes, ich würde so, also negativ inkludierendes Gesamtkonstrukt gesehen.
Ja, im Prinzip müssen wir uns auch überlegen, müssen wir eigentlich wegkommen von der Geschlechterfokussierung, also jetzt mal ein bisschen steil formuliert, schränkt denn Jungenarbeit eher vielleicht ein, Mädchenarbeit, Jungenarbeit, gerade jetzt im Kontext von geschlechtlicher und sexueller Vielfalt, könnte man ja sagen, Jungenarbeit ist überholt, eigentlich müssen wir statt der Dramatisierung wieder zu einer Entdramatisierung kommen und weg vom Geschlecht und vielleicht zu anderen Kategorisierungen.
Also ich glaube nicht, dass wir so schnell, also ich fände es schön, wenn wir in einer Gesellschaft leben könnten, in dem das Geschlecht und die sexuelle Orientierung keine Bedeutung hätten. Aber wir leben ja nicht in dieser Gesellschaft. Und deshalb ist diese Frage, finde ich, auch immer gekoppelt mit der Gesellschaftsform, der wir haben. Also die Frage ist doch eher, kann ich nicht einfach Jungenarbeit entdramatisierend und anders gestalten? Also wie gestalte ich denn selber meine Jungenarbeit? Bin ich die Fachkraft, die die Diversität aufmacht und sagt, okay, in meiner Jungsgruppe ist halt auch ein Transjunge dabei? Oder sage ich, nee, in meine Jungsgruppe kommen nur Jungen rein, die per Geburt Jungs sind und die Probleme machen? Also die Diversität oder wie ich Jungenarbeit gestalte, die hängt doch von mir als Fachkraft ab und nicht zwangsläufig von dem, was Jungenarbeit an sich ist.
Also Geschlecht ist nach wie vor immer noch eine der ganz großen Orientierungskategorien, die Differenzkategorien sozusagen auch die ein- oder ausschließt. Da kommen wir natürlich nicht dran vorbei und deshalb müssen wir uns auch damit auseinandersetzen, wie Geschlecht heute definiert wird. Aber was wir wollen, ist ja auch geschlechtliche Performance in einer großen Breite zu ermöglichen. Wie du es gesagt hast, es gibt nicht die Jungs, sondern es gibt Jungs in ihrer ganz großen Vielfalt. Wir versuchen das ja zum Teil auch ein bisschen abzubilden, indem wir Jungenarbeit, also auch als Jungen Sternchen oder Asterix Arbeit bezeichnen. bezeichnen, also im Sinne auch des Mitdenkens der Vielfalt von Geschlecht. Also was hältst du davon? Zum Teil wird es kontrovers diskutiert, zu sagen, nee, wir wollen dieses Sternchen, den Geschlechter, den Gender-Asterisk nicht in unserem Namen haben. Andere sagen, wir wollen es haben. Das spricht denn dafür, dass wir uns aufmachen, auch mit der Begrifflichkeit, also auch der schriftlichen Form.
Also was dafür spricht, ist prinzipiell mal, Sprache schafft Bewusstsein. Und ob ich etwas, wenn ich etwas ändern möchte, dann muss ich auch bereit sein, an mir etwas zu ändern und vielleicht ein neues Bewusstsein zu schaffen. In dem Moment, wo ich bestimmte Sachen so belassen möchte, will ich bewusst oder unbewusst, direkt oder indirekt, ja auch bestimmte Hierarchiekonstrukte so lassen. Und darum geht's nur. Und ich verfolge diesen Diskurs wie jetzt richtig gegendert wird, seitdem ich studiert habe, weil ich mich auch aufgeregt habe, weil bei uns gab es einige Professorinnen, ich habe also Soziale Arbeit studiert, die nur von Studentinnen gesprochen haben. Und ich habe gesagt, ich bin keine Studentin. Ja? Eine Professorin war dann immer ganz lustig. Sie hat gesagt, ich spreche prinzipiell mit großem I. Da konnte ich dann auch nichts dagegen sagen. Aber das heißt, ich habe selber mal erlebt, wie sich das anfühlt, wenn man irgendwie sich nicht angesprochen gefühlt hat. Und dieses in der männlichen Form werden alle mitgemeint, das ist halt einfach. Ne? Mich hat damals schon aufgeregt, oder auch später in meinem Masterstudiengang, da wurde nämlich nicht gegendert, und es wurde auch so offiziell geheißen, das braucht man nicht. Und dann dieser Satz, die Arbeit ist ausschließlich in der männlichen Form geschrieben, um das Lesen zu erleichtern. Und ich habe meine Masterthesis ausschließlich in der weiblichen Form geschrieben, mit dem gleichen Ding, um das Lesen zu erleichtern. Das kam überhaupt nicht gut an. Also sie konnten mich damit jetzt nicht schlechter benoten, aber es kam nicht gut an. Und deshalb ist es jetzt auch so, es gibt ja den Verein für die deutsche Sprache, oder wie er genau sich nennt, der vehement dagegen ist, aber dann tut man ja auch so, als ob Sprache sich nie ändern würde. Und wenn ich, also meine Wurzeln kommen von der Schwäbischen Alb, wenn ich tiefstes schwäbischen Dialekt spreche, versteht mich kaum jemand. Außerhalb von Baden-Württemberg gar nicht. Meine Oma schreibt noch in Sütterlin. Ich kann es lesen, aber kein Mensch schreibt heute mehr Sütterlin. Ja? Und Sprache hat sich schon immer gewandelt und den Gegebenheiten angepasst. Und deshalb, wenn ich ein neues Bewusstsein schaffen will und bereit bin zu akzeptieren, dass wir uns als Gesellschaft auch ändern, dann ist es doch nicht schlimm, wenn ich sage, dadurch muss sich auch Sprache ändern, weil diese Sprache ja der Vorbote ist, damit die Gesellschaft diesen Weg auch mitgehen kann. Weil man muss sich angesprochen fühlen.
Sprache schafft Bewusstsein. Das ist eigentlich ziemlich einleuchtend. Und mich wundert es auch, dass wir so lange darum rumdiskutieren, wie wir eine inklusive Sprache schaffen. Es ist nicht so sehr schwer. Es ist nur eine Frage, dass wir selber auch innerlich damit gehen können. Das ist das eine. Sprache schafft Bewusstsein. Haltung und Handeln schafft Bewusstsein. Da würde ich gerne nochmal so in Richtung der Fachkräfte gehen. Was brauchen denn Fachkräfte, die geschlechtersensibel, geschlechterbewusst handeln und arbeiten wollen mit Jungen oder mit Kindern und Jugendlichen aller Geschlechter? Was siehst du da als wesentlich?
Also es braucht mehrere Dinge. Das eine ist Fachwissen. Ich muss mich mit bestimmten Theorien auseinandergesetzt haben, ich muss wissen, dass es die gibt, ich muss Grundlagen von Soziologie kennen, ich muss Grundlagen von Psychologie kennen, das muss ich einfach wissen. Ja? Und dann muss ich auch, was für Sozialarbeitende oder Pädagogen ja eigentlich normal ist, in den selbstreflektorischen Prozess gehen. Ich muss erst mal gucken, wie bin ich denn selber? Also wie im Bereich jetzt Geschlecht, wie ist mein Bezug zu Geschlecht? Wie ist mein persönlicher, aber auch mein fachlicher? Und das ist das Wichtige, denke ich. Ich muss eine fachliche Haltung dazu entwickeln. Und eine fachliche Haltung ist nicht eine Meinung oder sonst was. Eine fachliche Haltung ist ein, wie ich beruflich, professionell meinem Klientel gegenübertrete, untermauert von den Theorien, nach denen ich arbeite, nachdem ich das Ganze selbst reflektiert habe. Das heißt, ich tue etwas, weil und ich weiß, dass ich es so tue. Diese fachliche Haltung kann durchaus manchmal anders sein als die persönliche. Und das ist ja ein Grundsatz im sozialpädagogischen Handeln, dass ich diese fachliche Haltung brauche. Und die brauche ich auch in Bezug auf Genderarbeit. Ich brauche eine fachliche Haltung dazu. Wenn ich fachlich denke, das ist alles eh Schnickschnack und das ist eh alles Blödsinn und heute und dass dieses ganze LSBTQ ist doch nur nach dem Motto, morgen sind sie dann vielleicht ein Toaster, dann habe ich nicht verstanden fachlich, um was es geht, und dann transportiere ich meine persönliche Haltung in eine fachliche. Es ist aber keine fachliche. Das ist das, was ich brauche. Also ich brauche ein Theoriewissen, ich brauche eine fachliche Haltung und am Schluss brauche ich auch ein Stück weit Methodenkenntnisse. Ich sage nicht, dass man Methoden braucht, weil wenn man die Theorie hat und vielleicht auch Sozialarbeit oder Sozialpädagogik oder Pädagogik studiert hat, sollte man ja in der Lage sein, sich auch eigene Methoden zu schaffen oder Methoden zu nutzen. Aber man braucht natürlich auch Methoden, weil Methoden sind Werkzeuge. Ja? Ohne einen Hammer ist es auch schwer, einen Nagel in die Wand zu schlagen. Aber wenn ich nur einen Hammer habe, dann ist die Welt voller Nägel. Das heißt, ich brauche auch ein Methodenrepertoire. Und, das ist das Wichtigste am Schluss, für mich persönlich denke ich, ich muss meine Zielgruppe, mit der ich arbeite, wirklich mögen. Ich muss das machen, weil ich das gerne mache mit denen für die. Und was ich Studierenden auch immer gesagt habe, wenn euch Jungs nerven, dann arbeitet nicht mit Jungs. Ihr tut euch gegenseitig keinen Gefallen.
Vielen Dank, das finde ich sind ganz wichtige Hinweise, die wir auch in den Podcast sicherlich aufgreifen werden. Wir werden uns um Fachwissen kümmern, wenn wir Gäste einladen zu einem bestimmten Thema. Wir werden aber ganz besonders auch in die Praxis reingehen, wenn Kollegen einladen, die in bestimmten Praxisfeldern Jungenarbeit tun, und wollen gerne mit dem Podcast auch ein Stück vermitteln, was wir mit Jungenarbeit meinen, wohin Jungenarbeit sich entwickelt. Das ist ein sehr offenes Feld und dass es sich lohnt, geschlechtersensibel, geschlechterbewusst mit Jungen, mit Kindern und Jugendlichen aller Geschlechter zu arbeiten.
So, und das war's auch schon wieder mit der heutigen Reise in die Welt der Jungenarbeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann seid auch beim nächsten Mal dabei. Abonniert uns, um keine Folge zu verpassen, und folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis dahin, tschüss und ade.